DSW 21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der DSW 21 Podcast mit Michael Westerhoff.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo zum Podcast. Wenn ihr ein E-Bike habt oder ein E-Auto vielleicht, dann kennt ihr das. Dann habt ihr da irgendwie so einen Speicher drin, den füllt ihr an einer Ladesäule und dann fahrt ihr ihn halt, bis der Speicher leer ist. Ja, über das überdimensionierte Speicher wollen wir heute reden mit Boris Langerbein von der Firma Intellien. Die stellen nämlich Speicher her, um Strom aus erneuerbaren Energien zu speichern. Das ist gar nicht so einfach, habe ich im Hinterkopf. Und am besten ist, man verbraucht den Strom sofort und nicht und speichert ihn nicht, weil es eben, zumindest gab es Probleme mit der Speichertechnologie. Auf welchem Stand wir sind, will ich jetzt mit Boris Langerbein besprechen. Intellien, mal eben kurz vorher gefragt, heißt das was?
Intellien?
Ja.
Ja, das ist ein Kunstwort, aber ist tatsächlich entstanden aus zwei Worten. Und Inti ist der Sonnengott der Inka und Lion ist eine Abkürzung für Lithium-Ionen, also die Technologie, die wir heutzutage in erster Linie verbauen.
Ach, das ist auch die Technologie, um das gleich zu fragen, die ich in meinem E-Bike habe oder in meinem E-Auto.
Heute ist das so. Es sind andere auf dem Vormarsch, aber das ist heute die gängige, verfügbare und wirtschaftliche Technologie.
Dann wollen wir erstmal kurz vielleicht über das Problem reden und dann ja zu der Frage kommen, ja, welche Energiespeicher sind zukunftsfähig? Da würde ich gerne am Ende dabei rauskommen, dass wir vielleicht wissen, wie Energie in Zukunft gespeichert wird. Also, ich mache das mal laienhaft. Laienhaft weiß ich, Strom wird mit Sonne zum Beispiel erzeugt, wenn die Sonne scheint, oder mit Wind, wenn der Wind weht. Und dann muss er gespeichert werden.
Es sei denn, er könnte direkt verbraucht werden,
ja.
Dann müsste er nicht gespeichert werden. Aber ich finde, was immer sehr interessant ist, nochmal ein Stück zurückzugucken, wo wir in der Energieversorgung eigentlich herkommen und warum Energiespeicherung dann heute halt sinnvoll ist und auch notwendig ist. Weil wir kommen ja aus einem zentralen System, wo zentrale Kraftwerke Energie erzeugen, die dann verteilt werden, wo dann die Verbraucher abnehmen. Das ist ja nicht die Energiewende und das Energiesystem der Zukunft, auf das, was wir hinarbeiten, was ja wesentlich dekarbonisierter, dezentraler und auch digitalisierter ist. Das heißt, ich habe viel mehr Fragmente, ich habe PV auf dem Dach, ich habe ein Windrad zum Teil auf dem Dach oder ich habe einen Windpark, aber verteilt in der Region, nicht ein großes Kraftwerk, sondern viele verschiedene Windparks oder auch PV-Parks gibt es. Und die Erzeugung ist halt, wie man so schön sagt, nicht deterministisch, also bestimmbar, sondern Sonne schon eher über den Tagesverlauf und Wind schon mal eher weniger. Und das abzugleichen mit dem Verbrauch auf der anderen Seite ist natürlich viel, viel schwieriger. Und da braucht es dann in erster Linie, wenn ich nicht Unmengen an PV und Windparks aufbauen will, eine Zwischenspeicherung als Zwischenpuffer. Ich verschiebe zum Beispiel aus der Mittagsstunde, wenn alle PV-Anlagen produzieren, den PV-Strom quasi in die Nachmittagsstunde oder in die Abendstunde, wenn trotzdem noch Strom gebraucht wird, aber keine Sonne mehr erzeugt wird.
Sie kommen aus dem ostwestfälischen Bereich, denke deshalb daran, weil da sehe ich die Windräder und es weht draußen und die stehen still, weil sie nicht gespeichert werden können.
Weil sie erstmal nicht abtransportiert werden können, weil gegebenenfalls das Netz nicht ausgebaut ist oder weil wir vor Ort nicht die Möglichkeit haben, den Strom direkt zu verbrauchen oder halt in der nächsten Instanz den Strom halt zwischenzuspeichern. Und oft sind es tatsächlich nur über den Tag Zeiträume, wie ich die Energie verschieben muss. Und wenn ich das an verschiedenen Stellen, das ist auch ein spannendes Thema halt, wenn man auf das Energiesystem der Zukunft schaut, dass Speicher an unterschiedlichen Stellen zum Einsatz kommen, weil es muss ja nicht ein großer Speicher sein, sondern der Speicher kann ja auch an der Ladesäule stehen vom Elektroauto, kann aber auch an dem Unternehmen, am Gewerbe stehen, kann aber auch direkt an einem Windpark stehen oder einem PV-Park, um so ein Stück weit da eine Verschiebung zu machen. An ganz vielen unterschiedlichen Stellen werden die Speicher nämlich dann eingesetzt.
Und das haben Sie gerade angedeutet, wir brauchen das heute deshalb nicht oder bisher brauchten wir es nicht, weil so ein Kohlekraftwerk oder ein Atomkraftwerk oder was auch immer, das rattert halt rund um die Uhr und liefert immer Strom.
Genau, beziehungsweise werden rauf und runter geregelt entsprechend. Und aber die Verbrauchsseite hat sich zudem auch noch verändert. Also nicht nur die PV und die Windenergie, die halt fluktuierend ist, ist halt eben eine Unbekannte, sage ich mal, an manchen Stellen. Sondern auch auf der anderen Seite, bei der sogenannten weitergehenden Elektrifizierung, kommen ja auch nicht vorhersehbare Verbraucher hinzu. Zum Beispiel die Elektroautos. Die laden ja nicht alle zur gleichen Zeit, sondern ich lade dann mal ein Elektroauto, wenn das Auto gerade leer ist. Oder auch die Wärmepumpen. Da kann ich zwar auch ein Stück weit versuchen, das zu organisieren, aber die Elektrizitätsbedarfe nehmen ja zu, auch auf der Verbraucherseite, aber auch ein Stück weit die Volatilität. Und jetzt habe ich so einen Effekt, ich habe auf beiden Seiten. Also Volatilität, also schwankende Erzeuger und Verbraucher. Und da gilt es, das zu harmonisieren, das übereinander zu bringen. Und da ist so eine Batterie, so ein Energiespeicher oder ein Energiespeicher generell, so ein harmonisierendes Glied dazwischen, um Erzeugung und Verbrauchseite halt zusammenzubekommen.
Das heißt, wir reden jetzt, wenn wir über Zwischenspeicherung reden, über klassische Batterien. Es gibt ja auch noch so andere Sachen wie Pumpspeicherwerke zum Beispiel. Die gibt es ja, weiß ich nicht, 100 Jahre oder sowas.
Genau. Aber die brauchen wir auch. Also Energiespeicher, also man kann das jetzt von beiden Seiten betrachten. Also ich komme jetzt aktuell direkt aus der Stromseite, sage ich mal. Batterien sind ja Stromspeicher in erster Linie. Aber das ganze Thema Energiespeicher brauchen wir. Und das sind die großen Pumpspeicherkraftwerke. Nur die kann ich schlecht skalieren und mal überall aufbauen. Also da brauche ich halt irgendwie Höhenunterschiede. Das ist natürlich schwierig, das einfach mal eben zu skalieren. Es gibt aber auch Wärmespeicher, auch sehr interessant, gerade für die Wärmewende. Sehr, sehr wichtig, halt eben Energie auch in Wärme zwischenzuspeichern. Oder halt eben auch in sogenannten Molekülspeichern, ich sag mal in Flüssigkeit oder in gasförmiger, wo dann Wasserstoff immer ein Thema spielt. Aber irgendwo muss man natürlich dann auch gucken, wie wirtschaftlich ist das und wie kann ich das aufbauen und skalieren, weil wir wollen ja eine Energiewende nicht erst in 50 Jahren umgesetzt haben, sondern wir wollen sie jetzt nach vorne bringen. Und dann brauchen wir jetzt die Technologie, die jetzt einsatzfähig ist.
Reden wir jetzt über diese berühmte, die ich bei der Politik häufig höre, 20%-Lücke, sprich, dass man immer sagt, wir brauchen eigentlich für 20% der Stromerzeugung noch klassische Kraftwerke. Über Gaskraftwerke wird jetzt viel geredet oder war vor dem Krieg in der Ukraine viel die Rede. Ist das genau das, worüber wir jetzt reden, dass wir diese 20% abdecken?
Ja, wenn man mal auf das gesamte Energiesystem guckt, geht es ja da um Absicherung, um eine Versorgungssicherheit. Und das ist natürlich ein ganz wichtiges Gut, was wir immer hatten und auch natürlich nach vorne haben werden. Die Frage ist, wie stelle ich diese Versorgungssicherheit und Stabilität im Netz halt eben her? Und wie ich gerade schon gesagt habe, ist halt viel Flexibilität halt eben auf der Erzeugung- und Verbrauchseite dazu gekommen. Und ich brauche irgendwie ein Flexibilisierungsinstrument, was das Ganze ein Stück weit mit ausgleicht. Jetzt kann ich auf der einen Seite sagen, ich baue einfach unendlich viel PV und Wind aus, damit bloß immer irgendwie noch ein bisschen Strom fließt, wenn ich eine brauche. Oder ich verschiebe immer meine meine Verbrauchsseite in der Produktion zum Beispiel auf die Erzeugungsseite, was viele Unternehmen halt vor eine Herausforderung stellt.
Die müssen dann immer nachts arbeiten.
Ja, oder zu Mittagszeit muss irgendwie alles, oder dann, wenn der Wind weht gerade, oh, jetzt muss ich gerade meine Anlage anschalten. Das ist natürlich mitnichten möglich. Und darum reden wir halt immer viel auch über das Thema Flexibilität, Flexibilisierung. Und das sind halt eben Dinge, über die wir eigentlich reden müssen. Und dann, wie kann man eine Flexibilisierung herstellen? Und ein Batteriespeicher zum Beispiel, der speichert ja Energie ein, also Strom in dem Fall ein und speichert ja aus. Das heißt, er kann an unterschiedlichen Zeitpunkten des Tages entweder Energie aufnehmen oder wenn gerade keine Energie zur Verfügung steht, auch wieder ausspeichern. Und somit kann ich halt eben genau diese Lücken damit füllen. Nicht zu 100%. Deswegen werden wir auch weiterhin Gaskraftwerke, die dann zukünftig hoffentlich mit Wasserstoff oder mit grüner Energie befeuert werden, halt eben brauchen. Aber vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie es vor ein, zwei Jahren noch gedacht worden ist. Genauso wie wir damals gesagt haben, wir bauen nur die Erneuerbaren aus und merken jetzt gerade, das Netz kommt an die Grenzen, wir haben keine Speicherung, keine Verbraucher, die es abnehmen können, haben wir gemerkt, nein, wir müssen nicht immens so viel ausbauen, wir müssen noch mehr ausbauen. Aber nicht, dass wir jede Eventualität oder jede Lücke damit decken können. Und da gehen genau diese Speicher rein, dieses Flexibilisierungsinstrument halt eben, was dann diesen massiven Ausbau dann halt eben da nicht braucht.
Wie darf ich mir denn diese Speicher vorstellen? Ich habe am Anfang laienhaft über diesen Akku vom E-Bike gesprochen oder vom E-Auto. Sind das einfach überdimensionierte Batterien, also die noch ein Stück größer sind, oder wie darf ich mir das vorstellen?
Die Technologie, die heute in erster Linie eingesetzt wird, ist tatsächlich, kommt tatsächlich aus dieser, ich sag mal, Konsumerelektronik. Die Lithium-Ionen-Technologie wurde in erster Linie, ich meine, der eine oder andere kennt vielleicht noch den Walkman von früher, den Discman, wo Mignon-Batteriezellen eingesetzt worden sind. Die heutigen, dann kommenden Handys, die ja dann eigentlich die Funktion von Walk und Discman übernommen haben, haben dann ja schon Lithium-Ionen-Batterien verbaut, weil sie halt eben viel länger halten, viel schneller ladbar sind zum Beispiel. Und da hat sich die Technologie daher kommt sie. Dann ging sie in Laptops, dann ging sie in die E-Bikes, in die Power-Tools, also in die Werkzeuge. Und dann hat man es geschafft, sie halt so zu industrialisieren, dass sie halt eben auch in ganz großen Dimensionen eingesetzt werden können. Wir zum Beispiel als Intellium machen, ich sage immer, vom Kleiderschrank bis zum Fußballfeld große Energiespeicher für die unterschiedlichsten Anwendungen. Das ist das Spannende nämlich bei der Batterie, wie ich zumindest finde, dass sie so vielfältig einsetzbar ist von der Technologie her, dass ich sie nämlich an den unterschiedlichen Punkten in so einem zukünftig dezentralisierten Netz einsetzbar sind. Also ich kann halt den Kleiderschrank in meinem Autohaus, Gewerbeunternehmen einsetzen, wo ich jetzt vielleicht eine Schnellladesäule brauche. Das Netz ist aber gar nicht in der Lage, diese Leistung zu erbringen für die Schnellladesäule. Aber die Batterie bringt mir dann die Leistung für eine gewisse Zeit zum Beispiel. Also ist ein Leistungsbereitsteller. Mhm. Ist nicht nur ein Energiespeicher, ja, im Sinne von, ich speichere Energie, sondern die Batterie kann auch Leistung erbringen für einen gewissen Zeitpunkt. Oder ich stelle mir fast einen Seekontainer oder mehrere Seekontainer, große Anlagen neben eine PV-Anlage, in einem PV-Park. Und wenn dann mittags die Sonne halt eben scheint, aber die, ich sage mal, ein wirtschaftlicher Punkt, zum Beispiel die Energiepreise an der Börse in dem Moment natürlich in den Keller gehen, weil ganz viel Energie da ist, dann verschiebe ich einfach die Energieausspeicherung meines PV-Parks über den Speicher in die Nachmittags- und Abendstunden, wo dann nicht mehr so viel produziert wird, aber der Strompreis dann sozusagen hochgeht, weil nicht mehr so viel im Netz ist. Und dann habe ich auch einen ganz anderen Ertrag bei meiner PV-Anlage.
Das heißt, das hatte ich mir nämlich auch nochmal so als Stichwort, können wir gerne so in Klammern jetzt gerade mal setzen. Das heißt, so ein Speicher ist eben nicht so nur sinnvoll, um zu speichern, sondern auch um preiswerte Energie zu kriegen, oder?
Genau. Also es gibt dann verschiedene Applikationen, nennen wir das dahinter. Man kann auch sagen, die Batterie ist wie ein Schweizer Taschenmesser. Es ist quasi immer das gleiche Element, aber es kann unterschiedliche Anwendungen bedienen. Was ich eben sagte mit der Ladestation, ist auch in vielen produzierenden Unternehmen Lastspitzen. Also wenn jetzt halt die Motoren hochfahren, dann kostet die Lastspitze mich richtig Geld beim Energieversorger. Oder, die kann ich damit kappen und spare damit Strombezugskosten zum Beispiel. Oder ich verschiebe halt meine eigen erzeugte Energie an den Zeitpunkt, wo ich sie dann später brauche und muss dann den Bezug aus dem Netz nicht machen. Oder das andere Modell ist, was ich gerade sagte, an PV und Windparks, dass ich zu den Zeitpunkten einspeise, wenn der Strom halt eben gerade halt einen höheren Preis an der Strombörse hat. Und somit amortisiert sich halt nicht nur meine PV-Anlage, sondern auch der Speicher natürlich. Ist immer ein wirtschaftliches Modell. Also da, wo wir die Speicher immer rein verkaufen oder integrieren, das sind natürlich immer wirtschaftliche Modelle. Keine Förderprogramme oder so, sondern immer wirtschaftliche Modelle, wo der Kunde entweder Kosten einspart oder halt eben auch einen Gewinn herausbekommt zum Beispiel.
Sie haben es angedeutet, das heißt, die stellen sich demnächst die Unternehmer Container, große Batterien auf ihr Gelände. Kann man das beschreiben, wie viel da reinpasst in so eine Batterie?
Das sind, also wenn ich von unserem Kleiderschrank spreche, dann sind wir, sagen wir mal, so zwischen 70 und 100 Kilowattstunden, die kann ich dann skalieren. So ein Heimspeicher zu Hause hat in der Regel so zwischen 5 und 10 Kilowattstunden. Und die großen Speicher in so einem Seekontainer, da kann ich auch zwischen 1, 2, 3, 4 Megawattstunden einspeichern. Und ich kann diese Kleiderschränke, um mal bei dem Bild zu bleiben, oder diese Seekontainer dann aber natürlich skalieren, also multiplizieren, zusammen hinstellen. Somit kann ich dann, also wir gehen zum Beispiel von diesen 70 Kilowattstunden bis hoch zu 100 Megawattstunden. Also das sind dann wirklich schon große Energiespeicher, die große Unternehmen dann auch sozusagen stützen.
Das heißt, wir reden da auch über große Unternehmen oder reden wir auch über den Handwerksmeister von nebenan, der sich so einen Kleiderschrank dann hinstellt?
Genau, das kennen wir auch, das haben wir auch, dass der Handwerksbetrieb oder der kleinere Logistikbetrieb oder halt eben das Autohaus sich entweder für die Lastspitze oder wenn das Netz nicht ausreichend ist, oder wir hatten das auch schon, da will sich jemand eine neue Maschine anschaffen. Jetzt ist er die Maschine an Anlaufstrom, dann hätte er vom Netzbetreiber eigentlich noch einen höheren Netzanschluss haben müssen, wird ihm aber gerade nicht genehmigt, weil beschäftigt, weil halt eben mit dem Gasausbau und mit dem Wärmeausbau beschäftigt, bekommt er den Netzanschluss gar nicht. So schnell oder überhaupt nicht. Und dann kann er sich halt diesen Speicher hinstellen und hat dann sozusagen so einen Leistungsbooster und kann dann trotzdem auch eine Maschine einsetzen quasi. Das sind die kleineren Unternehmen, die das machen oder die sich einfach selber versorgen wollen mit der eigenen PV-Anlage, weil es sich halt eben rentiert. Das sind aber auch große produzierende Unternehmen, die in der zunehmenden Elektrifizierung, auch in der Produktion, den Wert erkennen, mit Strom zu arbeiten und mit einer Eigenerzeugung oder mit einer Lastspitzenkappung oder einer 7000-Stunden-Regel, das sind alles so Fachbegriffe aus der Energiewelt, halt sich so zu optimieren, dass so ein Energiespeicher sich relativ kurz zeitnah dann halt eben amortisiert.
Da wird der Unternehmer jetzt aber denken, jetzt haben wir schon diese schrecklich hohen Energiepreise in Deutschland. Jetzt muss ich auch noch so einen Speicher mir kaufen?
Das ist ja die Betrachtungsweise, die hohen elektrischen Preise.
Ja.
Es ist ja so, heute, wenn man mal ehrlich ist, wenn ich einen Stromliefervertrag abschließe, ist ja wie eine Versicherung. Der Strompreis an der Börse, wenn man sich damit beschäftigt, weiß, der über den Tag schwankt da immer hoch und runter. Klar. Der ist nie 10 Cent oder zu Hause 30 Cent. Ja. Das, was wir sehen, ist ja quasi von unserem Stromzuliefer kriegen wir ja quasi wie eine Versicherung. Aber diese Volatilität, die wir im Netz haben, die wird so groß, der Druck, ich muss eine Flexibilität quasi auch irgendwo einfordern. Und wenn ich heute schon dynamische Stromlieferverträge habe, dann weiß ich schon, wenn ich mich damit beschäftige als Unternehmen und meine Bezugs- und Erzeugungsseite, vielleicht meine Einanlage, die Bezugsseite so optimiere, dann kann ich meine Energiekosten tatsächlich senken. Weil ich dann halt eben meinen Eigenverbrauch optimiere mit meiner eigenen Anlage und dann halt aus dem Netz Strom beziehe, wenn der Preis auch vielleicht gerade eben günstig ist. Das würde wiederum auch natürlich ein Stück weit auch die Netze entlasten, weil wenn zur Mittagszeit alle PV-Anlagen produzieren und ich dann Strom abnehme als Unternehmen und einspeichere, weil ich ihn dann später benutze, wäre das ja auch noch sogar für beide Seiten gewinnbringend.
Jetzt komme ich wieder mit meinem Halbwissen, laienhaften irgendwie. Batterie sagt mir gleich seltene Erden, gleich, die heißen seltene Erden, weil die selten sind.
Ja, das sind keine, der Punkt ist, es sind keine seltenen Erden tatsächlich drin. Seltene Erden ist ja auch nochmal was anderes, sondern wir reden über bestimmte Rohstoffe.
Ja.
Aber Lithium zum Beispiel ist keine seltene Erde aus dem Periodensystem. Das ist leider in den letzten Jahren immer so diskutiert worden. Es geht wie bei allen Produkten, die wir haben, um Rohstoffeinsatz. Und wo kommen die Rohstoffe her und in welcher Menge sind sie verfügbar? Und das noch viel Wichtigere, wie kann ich sie später auch recyceln und im Kreislauf fahren? Ja, das sind halt ganz, und die Batterieindustrie ist da wirklich weit vorne. Ich bin jetzt 20 Jahre in der Batteriebranche unterwegs. Und das, ich glaube, es gibt keine andere Branche, wo ein Produkt so klein auseinandergenommen worden ist, vom Rohstoff bis zum Wiederverwenden. Gibt es auch eine europäische Batterieallianz, auch eine globale Batterieallianz, die diese ganze Wertschöpfungsketten auseinandergenommen haben. Und wir wissen sehr genau, an welchen Stellen wir weiter optimieren können. Und es geht vor allem diese Circular Economy über die gesamte Kreislaufwirtschaft, ist das wirklich wichtig, dass wir das jetzt weiter ausbauen. Und dann fahren wir die Rohstoffe im Kreis und dann haben wir auch diesen sogenannten Impact halt eben nicht mehr, was wir bei jedem Produkt haben, ehrlich gesagt.
Sie haben es angedeutet, wir brauchen immer mehr Strom, weil wir immer mehr Erzeuger haben, weil wir immer mehr E-Autos etc. pp. Haben. Brauchen wir auch immer mehr Speicher. Gibt es denn genug von diesem Lithium?
Es gibt, laut den Prognosen, gibt es genug Lithium. Wir müssen jetzt nur auch dann anfangen, halt eben, wie gesagt, im Kreislauf das zu fahren.
Kommt irgendwie aus Afrika, oder?
Nee, Lithium kommt aus unterschiedlichsten Ecken. Es kommt aus Südamerika, es kommt aber auch aus Australien. Es gibt mittlerweile erste Vorkommen auch in Europa, auch in Deutschland. Wird dann zum Beispiel aus der Sohle gewonnen, ist dann ein gelöstes Lithiumcarbonat entsprechend, was ich gewinnen kann.
Das machen wir? Da haben wir bestimmt Angst. Fördern wir Lithium?
Nee, als Deutsche? Da haben wir keine Angst. Nee. Das ist ja die Frage des Geschäftsmodells. Natürlich rechnet sich das. Aber wenn natürlich die Rohstoffpreise entsprechend sind, dann
wird sich ja deutsches
aber Lithium. Aber wie gesagt, ich denke, es wird auch darauf hinauslaufen, dass wir dann halt diese Rohstoffe im Kreislauf fahren. Jetzt kommt noch hinzu, dass ja schon wieder andere Batterietechnologien auch schon wieder auf der nächsten Schwelle stehen, der Industrialisierung, die sogenannten Natriumbatterien. Natrium-Ionen, nicht Lithium-Ionen-Batterien. Natrium ist noch mehr verfügbar letztendlich auf der Welt. Und die hat andere Eigenschaften.
Die Renaissance des Salzbergbaus, oder was ist das da?
könnte man meinen, so ein bisschen. Ne? Aber da ist natürlich jetzt die Frage, wie weit da die Grundkomponenten herstellen, sozusagen, wie schnell diese Batterien halt verfügbar sind. Weil wichtig ist natürlich, dass ein Produkt auch gerade für die Energiewende erstmal verfügbar ist und natürlich wirtschaftlich. Am Ende des Tages auch.
Das heißt, da sind wir schon auf dem Weg, auf den ich gerne auch wollte, nämlich zu gucken, was die Alternative noch dazu. Das heißt, Lithium ist state of the art, das haben wir im Moment, aber möglicherweise gibt es in Zukunft was anderes.
Wie gesagt, ich komme jetzt ein paar Tage aus der Batterieindustrie. Wo ich angefangen bin, das State of the Art war Bleibatterien oder Nickelbatterien. Mhm. Das sind auch Technologien, die heute immer noch eingesetzt werden, die aber zu nahezu 100% in einem Recyclingkreislauf gefahren werden. Also es ist wirklich interessant, was da die Industrie auch auf die Beine gestellt hat, gerade wir auch in Deutschland und Europa auf die Beine gestellt haben. Das vergessen wir ja manchmal. Batterien wären immer so dieses Neue und nein, das sind Technologien. Also vom Basis her kennen wir Batteriespeicher schon aus dem 18. Jahrhundert. Es ist nur mehr die Frage, in welcher Zusammensetzung und wie gehe ich damit um? Das ist eine unternehmerische Verantwortung auch, nachhaltig und vernünftig entsprechend mit den Rohstoffen und den Materialien umzugehen, auch den Menschen und so weiter und so fort. Und das, würde ich sagen, haben wir in der Batterieindustrie schon immer gehabt. Deswegen war das für uns auch immer ein bisschen schwierig, damit umzugehen, dieses Bashing. Und dieses kam ja so ein bisschen aus der Elektromobilität, das Thema.
Ja.
Und deswegen sage ich ja, wir haben so viel dafür getan, das so transparent zu machen, so nachhaltig zu machen, in die Kreislaufwirtschaft. Es gibt eine neue EU-Batterieverordnung. Wenn sich da mal jemand mit beschäftigen möchte, ist natürlich schwerer Stoff, aber wir haben das ist wirklich wunderbar runtergebrochen, wie wir nachhaltig mit Batterien in Europa umgehen, egal welche Technologie da letztendlich kommt. Und da würde ich sagen, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und darum müssen wir auch weiter auch in Forschung investieren, auch in Europa und in Deutschland, weil die Technologie hört ja nicht auf. Also wir haben ja in den letzten 150, 200 Jahren immer wieder neue Technologien entwickelt und weiterentwickelt. Und das müssen wir natürlich auch machen, weil wir werden immer besser.
Sie deuten es an, die Kritik ist ungefähr die, wir tanken ein E-Auto mit Kohlestrom und speichern es dann auch noch in komischen Lithium-Batterien, die auch nicht so doll sind.
Aber auch ein sehr gutes Beispiel, weil die Frage hat man mir früher auch immer gestellt. Ich habe gesagt, nein, ihr müsst das anders betrachten. Selbst wenn wir heute noch Kohlestrom im Netz haben, ist es aber, wenn ich ein Elektroauto habe, irgendwann mal Sonnenstrom zu speichern, ist der Schwenk von Kohle auf Sonnenstrom ist ja viel einfacher, weil im Verbrennungsmotor kann ich nichts mehr optimieren, da kann ich keine Sonne reinpacken, so wirklich in den Mengen, die ich brauche. Sondern, aber wenn ich schon mal ein batterieelektrisches Auto habe und wir verändern unseren Strommix, dann wird das Autofahren automatisch immer grüner. Wird immer grüner, automatisch. Und deswegen, wir sind ja auch der Meinung, zukünftig wird alles elektrisch. Also die Elektrizität hat einen sehr hohen Wirkungsgrad und das ist so ein bisschen auch die Grunddenke, auch, warum wir uns um Stromspeicher kümmern. Weil ein Strom ein wunderbarer Energieträger ist, der wirklich hohe Wirkungsgrade hat, den ich überall hinkriege. Gerade in unseren hiesigen Gefilden haben wir wunderbare Stromnetze, die wir noch weiter ausbauen müssen, auf jeden Fall. Aber die Basis ist schon super. Wir müssen keine Gasnetze umtransformieren, die heute keinen Wasserstoff transportieren können, sondern wir haben ja ein Stromnetz und das ist immer das gleiche Element, hätte ich jetzt fast gesagt, was ja natürlich nicht richtig ist. Aber das ist immer Spannung und Strom, ne, was da in der Elektrizität
ist. Sie sagen, dass Zukunft ist elektrisch und hat auch Batteriespeicher und so weiter und so fort. Kann man das sagen, wie viel Strom man eigentlich mehr braucht als gegenüber früheren Zeiten, als wir noch nicht so elektrisch waren? Also so perspektivisch gesehen? Doppelt so viel? Dreimal so viel?
Die Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf. Da gibt es aber gute Studien dazu. Man muss immer daran denken, es wird halt eben gar nicht in dem Sinne verdoppelt, weil die, und das hatte ich gerade schon angedeutet, die Effizienz ist viel höher. Das, wo ich bei dem Verbrennen von Kohle, Gas, Öl Wirkungsgrade von, ich sage mal, zwischen 20% und 40% habe und ich bei der Elektrizität dann auf einem Wirkungsgrad arbeite von 80-90%, dann ist durch die Effizienz, brauche ich ja an sich viel weniger Energie, weil ich viel weniger Verlust habe. Es gleicht sich nicht zu 100% aus. Natürlich brauche ich ein bisschen mehr, weil wir auch Wärmepumpe, weil wir die Wärme umstellen. Ja. Aber es ist gar nicht so stumpf einfach das Doppelte, weil die Effizienzgrade viel höher sind.
Dann lassen wir uns nochmal bei den Batteriespeichern durchgehen. Das ist Ihre Technologie jetzt, auch mit den ganz normalen Lithium-Batterien. Ich denke mir, Sie werden aber auch über andere Technologien nachdenken, damit sie nicht irgendwann abgehangen werden, oder?
Ja, genau. Also wir gucken uns das natürlich entsprechend an, wo die Entwicklung dann hingeht. Und wie ich gerade sagte, Natrium-Ionen-Technologie, gerade für uns, die wir ja stationäre Energiespeicher machen. Man muss ja immer unterscheiden, wo die Batterie eingesetzt wird. Im Auto möchte ich natürlich auf kleinem Bauraum so viel wie möglich an Energie und Leistung also bereitstellen können. Bei einem stationären Speicher, wo ich sage, ob da jetzt ein Kleiderschrank zweitürig oder vielleicht dreitürig steht, ist nicht so essentiell oder nicht so entscheidend. Deswegen können wir da auch zum Beispiel auf die Natrium-Ionen-Technologie, die etwas anderen Footprint hat, wie man so schön sagt, die vielleicht ein bisschen mehr Volumen braucht, aber dafür gegebenenfalls nochmal Preiseffekte hat, nochmal Rohstoffeffekte hat, dann zukünftig auch einsetzen. Deswegen gucken wir unter anderem zum Beispiel auch auf diese Technologie und vielleicht auch nochmal Energiespeichersystem. Wir reden ja immer über Energiespeichersysteme. Die Batterie an sich ist ja eigentlich nur diese kleine Mignon-Zelle, wie man sie kennt, wie ich schon sagte, aus dem Discman früher. Dieses Ding alleine kann ja gar nichts. Das ist ja nicht das, was wir brauchen, sondern wir reden immer über ein System. Ich brauche ja immer noch einen Umrichter, ich brauche immer noch eine Steuerung in dieser Anlage, ich brauche noch ein Housing, ich brauche vielleicht noch eine Klimaanlage drumherum. Das heißt, wir reden ja immer über ein Energiespeichersystem. Und das, finde ich, ist das Essentielle in Deutschland und Europa, dass wir die Systemhoheit auch in der Stromversorgung an jeder Stelle behalten, auch wenn vielleicht ein paar Grundkomponenten, wie es in einer globalen Welt ist, auch von woanders kommen. Aber die Systemhoheit letztendlich, auch für eine Strom- und Versorgungssicherheit, die müssen wir die müssen wir selber im Griff behalten. Und das ist das, was wir machen. Und dann sind wir eigentlich ein Stück weit technologieagnostisch, wie man so schön sagt, dieser Begriff. Ob da jetzt eine Lithium-Technologie als ein Batteriespeicher drin sitzt oder die nächste Natrium oder was auch immer noch kommen mag, ist uns eigentlich erstmal egal, weil wir sagen, wir haben die Speichersystemseite im Griff über Software, über Hardware-Integration, über die Installation, über die Umsetzung, weil solche Anlagen müssen ja auch irgendwo installiert werden.
Aber ob Lithium oder Natrium-Ionen, letztendlich wird es auf sowas rauslaufen, sagen Sie. Weil Sie am Anfang auch nochmal was angedeutet haben mit anderen Technologien.
Ja, es wird also natürlich guckt man sich auch die Brennstoffzellentechnologie nochmal an. Aber wie gesagt, das Kriterium ist Verfügbarkeit, dass ich etwas skalieren kann und natürlich die Kosten, der Preis, eine Wirtschaftlichkeit. Und das muss natürlich gegeben sein, weil technologisch kann ich mir in der Forschung und Entwicklung vieles ausdenken. Gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Aber was ich sehe, also was wir jetzt als Unternehmen wahrscheinlich jetzt nicht anpeilen, ist die Wärmespeicherung, halte ich aber für ein ganz wichtiges Element überhaupt in der gesamten Energiethematik, also in Wärme zu speichern, gerade in der Wärme, in den Wärmeversorgungssystemen.
Das heißt, da reden Sie jetzt über Fernwärmesachen oder worüber reden Sie jetzt?
Das fängt ja schon, ich sag mal, im Haushalt an, dass ich mir im Haushalt über einen Wärmetank, Wasserwärmespeicher Energie zwischen, das kann ich auch im großen Stil machen, in der Kombination mit einer Wärmepumpe zum Beispiel. Es gibt auch neuartige Wärmespeicher, die gerade auf den Markt kommen, wo Unternehmen, die vor 15 Jahren gegründet worden sind, halt an Wärmespeichern arbeiten. Und das ist das Spannende, dann können sie quasi im Produktionsprozess tatsächlich auf 1000 Grad Wärme oder Hitze speichern, weil sie gerade produzieren und auf dem Level sogar wieder ausspeichern. Und das ist natürlich gigantisch, wenn ich in diesen hohen Temperaturen arbeiten kann. Das ist jetzt aber, dann bleibe ich quasi auf der Wärmelevel unterwegs. Wir sind heute in erster Linie auf dem Strom, der Stromebene.
Sie haben es angedeutet, Sie arbeiten natürlich für Unternehmen, bringen denen die oder verkaufen denen die Batterien. Das ist logisch, klingt für mich logisch. Die haben da vor Ort den Container stehen, die haben ein großes Firmengelände, können sie auch zur Not ein paar Container stapeln für sich. Mhm. Aber wie ist das denn mit uns Verbrauchern? Wie wird unsere Energie gespeichert werden?
Ja, wie ich schon sagte, wir haben man nennt das eigentlich so ein zelluläres, dezentrales System. Und es gibt ja heute schon bei vielen, zumindest Einfamilienhäusern, gibt es dann Batteriespeicher in Kombination mit Wärmepumpe, Elektroladestation, PV auf dem Dach. Dann habe ich ja einen gewissen Anteil, wie ich mich erstmal selber organisieren kann. Und dann gehe ich quasi in einen Zellverbund rein und dann habe ich wieder weitere Zellen, die sich die Überkapazitäten und Unterkapazitäten haben. Und dann habe ich wieder da wird dieses Quartier, sage ich mal, oder dieser Distrikt wird ja dann irgendwo an ins Netz angeschlossen und dann habe ich dort gegebenenfalls wiederum einen Speicher stehen. Und dann werden sich, und deswegen brauchen wir auch die Digitalisierung natürlich nach vorne weiter, auch in den Verteilnetzen, damit diese Energie auch entsprechend sich so verteilen kann, wie es dann halt eben volkswirtschaftlich und betriebswirtschaftlich
ist. Das heißt, Sie gehen aber davon aus, dass wir alle unser Schränkchen zu Hause oder im Wohnblock das größere Schränkchen den Container haben.
Ein Mehrfamilienhaus hat wahrscheinlich einen Speicher und nicht jede Wohnung wird einen Speicher haben. Aber jedes Einfamilienhaus, sage ich mal, wird seinen eigenen Speicher haben. Und wenn ich Quartiere habe, dann muss man sich angucken, wie das Quartier gestaltet ist. Dann kann sein, dass es einen zentralen Quartiersspeicher gibt, weil auf den Dächern ist überall die PV-Anlage verteilt. Dann wird zentral eingespeichert und auch wieder ausgespeichert. Es gibt aber auch Quartierskonzepte mit mehreren Mehrfamilienhäusern, wo an jedem Haus dann quasi ein Batteriespeicher steht. Und dann ist das wie so ein Schwarm und die kommunizieren untereinander und tauschen sich dann entsprechend die Energie aus. Diese Projekte gibt es schon, gibt es einige im Norden dieses Landes. Das ist ganz spannend halt eben, was dann auch möglich ist, weil, ich meine, eins muss ja klar sein, wir kommen aus einem zentralisierten Energieversorgungssystem. Wir gehen in ein dezentrales. Genau. Und das heißt, es kann ja die Technologie, die Gesetzmäßigkeit, auch die Regulatorik kann ja nicht die gleiche bleiben. Also ich muss ja, es ändert sich halt. Es ist eine Transformation eines Energiesystems und das muss ich alles mit transformieren. Darum gibt es halt eben Heimspeicher im Heimbereich, deswegen gibt es Gewerbe- und Industriespeicher in dem Segment, deswegen gibt es auch große Netzspeicher oder Erzeugungsparkspeicher. Das ist halt so ein Stück weit die Transformation, das ändert sich halt eben. Und deswegen sagte ich ja, so ein Schweizer Taschenmesser wie die Batterie kann halt eben an allen Punkten im Energiesystem, wo Energie gebraucht wird, oder zum Beispiel in dem Fall Strom, eingesetzt werden.
Aber da sind wir jetzt, finde ich, ganz weit noch, aber korrigieren Sie mich, entfernt von. Ich kann mich erinnern, vor ein, zwei Jahren haben wir hier eine Folge gemacht, da ging es um Solar. Erzeugung, nämlich auf Mietshäusern. Da sehe ich immer noch keine Zellen. Das heißt, Sie sagen, da müssten wir jetzt aber eigentlich mal hinkommen, um die Energie erstmal überhaupt vor Ort zu erzeugen, um sie dann in einem Speicher in dem Wohnblock oder was weiß ich zu speichern?
Also wir sind uns, glaube ich, in der Branche, aber auch darüber hinaus alle einig, die Technologie ist nicht das Thema. Es ist dann nachher eher die Regulatorik und die Gesetzgebung, Mieterstromgesetz. Wie kann ich das umsetzen?
Genau dazu haben wir eine Folge gemacht, da kommen wir aber immer noch nicht vorwärts, oder? Genau. Die ist bestimmt 2 Jahre alt.
Und das ist es natürlich jetzt auch und das ist unter anderem auch meine Funktion. Ich bin in vielen Verbänden und Gremien auch unterwegs und das auch an vielen Stellen klarzumachen. Deswegen auch danke für das Gespräch heute. Dass, wenn wir, wie ich gerade sagte, von dem zentralen Stromsystem zu einem dezentralen, dekarbonisierten System wollen, müssen wir auch die Gesetzmäßigkeiten natürlich dahinter ändern, damit sich das auch umsetzen kann. Weil wir zeigen heute, dass es technologisch möglich ist, dass es betriebswirtschaftlich und volkswirtschaftlich sinnvoll ist, es zu machen. Das können wir heute zeigen, das zeigen wir auf. Aber wir haben immer noch Begrenzungen in der Regulatorik oder Begrenzungen in der Gesetzgebung im Energiebereich. Und daran müssen wir weiter arbeiten.
Das heißt, ich müsste eigentlich Formen finden, wir kommen ein bisschen ab, aber ich müsste eigentlich Formen finden, dass Mieter zum Beispiel in einem Wohnblock eine Genossenschaft bilden und das Zeug selber erzeugen, wenn ihr komischer Versorger, der keine Lust zu hat oder der...
Ja, ich will hier keinen Versorger-Bashing betreiben.
Nein, wir haben auch Versorger im Interview dazu gehabt, die solche Projekte machen.
Es ist nur viel sinnvoll.
Es wäre eher ein Vermieter-Bashing.
Es ist sogar für die Versorger viel einfacher. Als Beispiel, es gibt Quartiersprojekte, da gibt es eine Trafostation. Das ist der Netzanschluss für das Quartier. So, und da bis dahin liefert der Versorger. Dahinter kann das Quartier aber arbeiten, wie es möchte, mit den PV-Anlagen und den Energiespeichern und den Wärmepumpen und Elektroladestationen. Und darin entwickelt sich dann ein Modell, wie dann quasi untereinander abgerechnet wird, wer welchen Beitrag liefert. So, das ist dann die Aufgabe. Für den Versorger viel einfacher, weil ich habe einen Übergabepunkt, das ist mein Trafo, mein Netzanschluss. Und dahinter organisiert sich das Quartier oder der Quartiersbetreiber halt eben selbst.
Aber da sagen Sie jetzt, und dann sind wir wieder beim Speicherthema, wir könnten das als Speicherhersteller.
Ja.
Wir können euch sofort einen Schrank hinstellen und da erzeugt eure eigene Energie.
Genau. Deswegen sage ich, es gibt ja die Heimspeicher, das ist jetzt nicht unser Bereich. Also die Speichergrößen zwischen 5 Kilowattstunden und 30 Kilowattstunden gibt es am Markt fertig. Wir fangen, wie gesagt, bei 70 Kilowattstunden an und können genau für solche Projekte dann die Energie speichern.
Das heißt, für einen Wohnblock könnte ich diese 70 Kilowattstunden
Oder auch größer zum Teil tatsächlich oder auch größere Energiespeicher. Wenn ich einen zentralen Speicher hinsetze in so einem Quartier, ist der Speicher gegebenenfalls noch einen Ticken größer. Oder wenn ich an jeden Wohnblock gehe, ist er halt eben ein Kleiderschrank.
Wir sind angefangen mit der Frage, welche Energiespeicher sind zukunftsfähig? Im Grunde genommen haben wir schon die zukunftsfähig sind, sagen Sie von der Technologie?
Genau.
Wir müssen das jetzt nur noch ausbauen.
Genau, weil wir haben, ich würde mal sagen, wie gesagt, Verfügbarkeit und Preis, das Thema ist gelöst. Die Technologie ist da, sie ist einsatzfähig, sie ist beherrschbar. Wir können sie in Europa und in Deutschland beherrschen. Wir haben die Systemhoheit. Und wir können sie heute jetzt hier und da einsetzen. Und das haben wir auch an so vielen Stellen schon bewiesen. Mit den Unternehmen, ob Versorgerunternehmen, ob Industrieunternehmen, ob kleinere Gewerbeunternehmen, ob Ladeparkbetreiber. Auch hier in Dortmund mit dem DEW 21 gibt es ja auch ein Projekt, wo wir Schnellladestationen in der Innenstadt in Dortmund ja auch aufgebaut haben, weil das Netz halt dann eben die Spitzen nicht liefern konnte. Das haben wir alles gemacht. Das ist ja alles an vielen Stellen schon bewiesen und gezeigt. Und es ist jetzt eigentlich die Frage, wie wir es gemeinschaftlich einfach ausrollen.
Woran hakt es noch oder läuft es einfach und es dauert ein bisschen?
Nee, ich würde sagen 2 Sachen noch, und das habe ich in diesen 20 Jahren Batteriebranche immer erlebt. Das ist so ein bisschen so diese Vorbehalte und die Kommunikation auch in der Politik, muss man ganz ehrlich sagen. Weil warum geht es gerade bei Unternehmen, wo ich sehe, wo wir den größten Bedarf noch haben, Unternehmen, Gewerbe, in der Energiewende halt die zu entlasten, aber da müssen sie einen Teil selber zu beitragen, ist diese Investitionssicherheit zu geben. Investitionssicherheit ist für mich eigentlich das größte Thema, was wir haben. Das Kapital, was in diesem Land noch da ist, dass die Unternehmen und das private Kapital auch hier investiert wird und nicht irgendwo hingeht. Dafür brauchen Unternehmen aber auch entsprechende Sicherheit, dass wenn sie jetzt quasi in Strom investieren, nicht mehr noch einer mehr von irgendwelchen Wasserstoffthemen erzählt oder auch eben von irgendwelchen Wärmethemen erzählt, sondern wir müssen uns an vielen Stellen ehrlich machen und sagen, Strom ist ein Mittel der Wahl, mich mit Energie zu versorgen. Darum macht es Sinn, als Unternehmen in eine PV-Anlage zu investieren, in einen Batteriespeicher zu investieren. Wenn die Stromlieferverträge sich mehr flexibilisieren, nochmal erst recht in einen Batteriespeicher zu investieren. Und dann kann der Kunde das ausrechnen und dann haben wir Amortisationszeiten von unter 5 Jahren, 3 Jahren und dann ist man auch bereit zu investieren.
Das heißt, wir haben in der Industrie im Moment genauso einen Zustand, wie wenn ich mit Bekannten über die Autoanschaffung spreche. Ja. Da kauft ja keiner mehr ein Auto, weil er nie weiß, was er kaufen soll, weil er sagt, Verbrenner kann ich nicht mehr machen möglicherweise. Aber ist E-Auto die Zukunft? Vielleicht warte ich auf Wasserstoff. Haben wir da eine ähnliche
Verunsicherung? Das meine ich ja. Das ist diese Kommunikation, die eher verunsichert, als zu einer Sicherheit beiträgt. Und das haben wir aber an allen ganz, ganz vielen Stellen. Und da müssen wir jetzt schleunigst umsteuern in diesem Land, an jeder Stelle der Kommunikation. Deswegen mache ich das immer sehr gerne, zu sagen, gerade bei den Energiespeichern, wir können das heute tun. Und das haben wir an ganz vielen Stellen. Und das Zweite, das hat man eben drüber gesprochen, ist natürlich die Regulatorik und die Gesetzgebung im Energiebereich. Da müssen wir noch schneller werden bei der Entflechtung, weil wenn wir ein dezentrales, dekarboniertes System haben wollen, dann müssen wir auch diese Dinge halt eben jetzt noch schneller ändern.
Bruce Langermann, herzlichen Dank von der Firma Intellion, dass wir heute reden konnten. Ich gebe zu, ich bin hier reingegangen vor 30 Minuten in dieses Gespräch und habe mich versucht einzulesen und muss sagen, ich hatte wenig Ahnung von Speicher, weil ich auch manches nicht verstanden habe, was ich so gelesen habe. Und dank Ihrer Erläuterung haben hoffentlich Menschen wie ich jetzt auch die Speichertechnologie verstanden und verstanden, was wir brauchen und wofür es nötig ist. Klasse. Ich bedanke mich recht herzlich für diese spannenden Informationen.
Sehr gerne. Danke auch.